alle an den Endgeräten. Willkommen zu einer neuen Folge von Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast vom Transfernetzwerk Soziale Innovation zu den Themen der sozialen Arbeit und vor allen Dingen um Themen, die alle etwas angehen. Mein Name ist Marina Buch und ich sitze hier, wie gewohnt, mit meinem Mitmoderator Jens Koller digital zusammen. Hallo Jens.
Hallo Marina.
Ja, in der heutigen Folge beginnen wir quasi mit einem neuen Themenblock. Die letzten Folgen haben wir über psychische Erkrankungen im Alltag gesprochen und heute widmen wir uns um das Thema der Mensch als sexuelles Wesen zwischen Vielfalt, Vorbehalte und Selbstbestimmung. Das heißt, das wird im Zentrum der nächsten drei Folgen sein. Und heute sprechen wir über Ermöglichung statt Fremdbestimmung, Sexualität und Behinderung. Jens, kannst du mir etwas dazu sagen, bevor wir inhaltlich tiefer in das Thema einsteigen?
Ja, gerne. Also Sexualität ist ja an sich schon manchmal ganz schön kompliziert. Wir wollen in der heutigen Folge uns jedoch diesem Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung widmen, das insbesondere Menschen mit Behinderung ja doch häufiger erleben, wenn es um ihre eigene Sexualität geht. Dabei gilt eigentlich nach Artikel 23 der UN-Behindertenrechtskonvention Folgendes, dass das Recht aller Menschen mit Behinderung im heiratsfähigen Alter auf der Grundlage des freien und vollen Einverständnisses der zukünftigen Ehegatten eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen anerkannt wird. Und zweitens, das Recht von Menschen mit Behinderung auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidungen über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenstände sowie auf Zugang zu altersgemäßer Information sowie Aufklärung über Fortpflanzung und Familienplanung anerkannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur Ausübung dieser Rechte zur Verfügung gestellt werden. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, ja, juristisch, sage ich jetzt mal. Es gibt aber Projekte, die versuchen, das in Leitlinien umzusetzen. Eins dieser Projekte ist das sogenannte REWIX, Reflexion, Wissen und Können. Das ist ein durch die BZGA gefördertes Forschungsprojekt, was sich eben ja, mit der freien Selbstbestimmung für erwachsene Menschen mit Behinderung einsetzt in Wohneinrichtungen. Also vielleicht da mal exemplarisch drei Leitlinien, die den Artikel der Behindertenrechtskonvention ausformuliert. Erwachsene Menschen mit Behinderung leben ihre Sexualität selbstbestimmt und werden dabei bedarfsorientiert, alters- und entwicklungsgemäß begleitet. Sie sind Expertinnen und Experten für sämtliche Belange ihrer Sexualität. Ja, also diese Idee des Experten, der Expertin für das eigene Selbst, haben wir schon öfter mal hier in unseren Folgen gehabt. Zweite Leitlinie, Bewohnerinnen und Bewohner vertreten ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gegenüber Dritten. Bei Bedarf werden sie dabei unterstützt. Und vielleicht noch eine dritte Leitlinie, die Bewohnerinnen und Bewohner einer Einrichtung haben über unterschiedliche Wege innerhalb und außerhalb der Institution verschiedene Möglichkeiten des Kennenlernens einer Partnerin oder eines Partners. Zur Realisierung von Sexualkontakten begegnen Bewohnerinnen und Bewohnern anderen Menschen mit und ohne Behinderung auch außerhalb der Einrichtung in verschiedenen Kontexten. Mitarbeitende unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner bei Bedarf. In den Einrichtungen wird für die strukturell notwendigen Voraussetzungen gesorgt. So, das klingt jetzt erstmal auch total logisch und plausibel und das würde jeder von uns unterschreiben, aber im Alltag ergeben sich ja da schon Spannungsfelder, die auf Fremd- und Selbstbestimmung letztendlich zurückzuführen sind. Und darüber wollen wir uns nämlich heute ja ein bisschen genauer unterhalten, wie diese Barrieren, diese ja, Spannungsfelder überhaupt entstehen. Und wir wollen da eben einen Blick drauf werfen, wie diese vielleicht aufzulösen sind.
Genau, und wie immer werden wir nicht alleine sprechen, sondern wir freuen uns, dass wir mit Professorin Barbara Ortland und Melina Götz zwei Gästinnen begrüßen können, die sich seit Längerem mit dem Thema Sexualität und Behinderung und dabei gerade das von dir beschriebene Spannungsfeld zwischen tatsächlicher Selbstbestimmung und Aspekten der Fremdbestimmung auch immer mit berücksichtigen und sich auch damit beschäftigen. Ich würde sagen, ihr könnt es wahrscheinlich besser als ich. Stellt euch doch bitte einmal unseren Hörerinnen vor. Ich fange mit dir an, Barbara.
Ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein. Herzlichen Dank, Marina, für die Begrüßung. Und ich freue mich eben auch, Jens und Meline hier an meiner Seite zu haben, um dieses bedeutsame Thema, dieses Spannungsfeld zwischen Fremdbestimmung und Ermöglichung anzuschauen. Wie ich zu dem Thema gekommen bin, hat eine schon lange Geschichte und ein bisschen auch eine verrückte Geschichte, weil ich eigentlich eben aus dem Lehramt komme und hier mit der Religionspädagogik als mein Unterrichtsfach und darüber zum Thema Sexualität gekommen bin. Ich habe in meiner Dissertation eine Befragung von Schülerinnen und Schülern gemacht, Schülerinnen und Schüler mit Körperbehinderung und ohne Körperbehinderung, zum Thema Religionsunterricht. Und ein ganz bedeutsamer Unterschied war das Thema Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung. Und darüber bin ich an das Thema Körperlichkeit, Auseinandersetzung mit Körperlichkeit gekommen. Und dann bleibt es gar nicht aus, beim Thema Sexualität, sexuelle Entwicklung zu landen. Und das habe ich dann weiter verfolgt als Lehrerin, gerne auch Sexualerziehung unterrichtet. Und dann war ich ab 1999 an der TU Dortmund und habe es mir dann aus der wissenschaftlichen Perspektive genauer angeschaut, diesen Zusammenhang von Leben mit Behinderungen und sexueller Entwicklung und bis hin eben zu sexueller Selbstbestimmung im Erwachsenenalter. Seit 2009 bin ich an der Katholischen Hochschule in Münster im Studiengang Heilpädagogik und lehre es mehr mit der Perspektive auf erwachsene Menschen mit Behinderungen. Und wieder ist sehr deutlich oder nochmal viel mehr, wie sexuelle Selbstbestimmung durch strukturelle Bedingungen, durch Lebensumstände von Menschen mit Behinderungen beeinträchtigt werden kann und beschränkt werden kann. Und deswegen freue ich mich, wenn wir da einen differenzierten Blick heute drauf werfen können.
Danke für deine kurze Vorstellung, auch dass du uns auch erläutert hast, wie du eigentlich zu diesem Themenbereich auch gekommen bist. Melina, wie sieht's denn bei dir aus? Wie bist du zu diesen Themen gekommen und wer bist du eigentlich?
Ja, hallo zusammen in die Runde und auch natürlich liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, bei diesem Herzensthema heute sprechen zu können, mich austauschen zu können. Ich bin im Moment selbstständige Sexualpädagogin. Ich bin Sozialpädagogin und Beraterin und habe vor ungefähr mittlerweile 8 Jahren bei der Pro Familia angefangen und hatte da den Schwerpunkt Sexualität und Behinderung. Und vorher hatte ich nur Menschen mit Behinderung auf Freizeiten, also im Studium begleitet, hatte sonst keine Berührungspunkte und war erstmal relativ fremd in dem Thema, habe parallel meine Weiterbildung als Sexualpädagogin gemacht und hatte dann die Idee, ich frage einfach mal direkt nach. Also da sind wir schon beim Expertentum, war in den Einrichtungen und habe gesagt, was brauchen denn die Menschen mit Behinderung? Was ist der Wunsch? Was ist der Bedarf? Ich sollte eigentlich konzeptionell arbeiten, aber das war mir etwas fremd noch oder das war noch etwas leer und nicht so gefüllt. Und dann kam von den ganzen Menschen mit Behinderungen zurück, ja, eigentlich wünschen wir uns einen Partner, eine Partnerin und wissen aber nicht wie und wo kennenlernen. Und dann entstand die Idee, Flirtkurse anzubieten. Und dann habe ich mich erstmal selbst heimlich in Hamburg bei einer Flirttrainerin weitergebildet, wie man denn überhaupt flirtet und was man da macht und habe das umgesetzt, also in leichte Sprache und habe manche Übungen auch vereinfacht, je nach Zielgruppe und habe dann in einer ganz großen Einrichtung hier in Bremen zusammen mit einem Kollegen Flirtkurse durchgeführt für Menschen mit Behinderung und war dann in mehreren Einrichtungen und am Ende haben wir Speed-Datings durchgeführt, damit die Menschen aus verschiedenen Einrichtungen sich kennenlernen und es war ein Riesenerfolg. Und da ist mir dann schon sehr schnell aufgefallen, dass je stärker ausgeprägt die Abhängigkeit ist von einem Unterstützungssetting, desto mehr wird die Selbstbestimmung, vor allem die sexuelle, beschnitten. Also desto mehr wollten dann sich Betreuungspersonen beim Speed-Dating daneben setzen und wo wir dann gesagt haben, nee, das macht die Person selbst und selbst wenn die sich anschweigen, das ist erstmal okay. Das war oft ganz schwer auszuhalten und daraus, also ganz witzige Anekdote, nach diesen Flirtkursen haben wir Anfragen gekriegt für Aufklärungskurse und dann nochmal Kursen über wirklich Beziehungen und dann nochmal ein Jahr später Kurse über Trennung, also so dieses ganze Kreislauf wurde durchlaufen und ich habe dann zunehmend angefangen auch mit Fachkräften oder UnterstützerInnen zu arbeiten, um eben diese Barrieren, die vor allem im Kopf vorhanden sind, abzubauen. Genau, und seit 2 Jahren bin ich selbstständig und biete unter anderem das an.
Ja, spannend, also insbesondere natürlich die Flirtkurse, darüber diesen Einstieg zu kriegen, das ist ja auch so ein bisschen, hat da so einen gewissen Humor, der da auch hintersteckt und ist, glaube ich, auch oftmals ein ganz guter Ratgeber, der Humor. Ich würde euch jetzt gerne auch, ja, vielleicht mal beide fragen, vielleicht Melina, bei dir jetzt mal gerade angedockt, inwieweit ist denn jetzt, wenn wir über dieses Spannungsverhältnis, du hast es ja gesagt, das steigt so ein bisschen an mit, je höher das Betreuungssetting ist, desto höher ist sozusagen auch der Grad von draußen da bestimmen zu wollen, nochmal zu überlegen, dieses, ja, Begriff der Sexualität, inwieweit ist es da wichtig oder überhaupt angemessen, zwischen Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung zu unterscheiden, wenn es um das Thema geht? Wie ist da deine Einstellung zu?
Ja, eine sehr schöne Frage und auch schön, dass du die direkt am Anfang stellst, weil grundsätzlich werde ich oft angefragt, erzähl doch mal über die Sexualität von Menschen mit Behinderung. Also erstens, wer bin ich denn, um darüber zu erzählen? Das kann ich gar nicht. Also das soll jeder Mensch selbst entscheiden. Und ich finde immer, Sexualität ist ganz unterschiedlich unabhängig, ob der Mensch eine Behinderung hat oder nicht. Also erstmal gibt es keine Unterschiede. Ja, jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse. Manche wollen intim werden, manche nicht. Stichwort Asexualität, also verschiedenste sexuelle Orientierungen, Identitäten. Das ist bei jedem Menschen anders, egal ob er eine Behinderung hat oder nicht. Aber der Umgang damit, also was ich schon auch gesagt habe, die Vorstellung davon in den Köpfen und auch der Wunsch vom Umfeld mitbestimmen zu wollen, ist ein ganz, ganz großer. Also das ist für mich so der frappierendste Unterschied, den es beim Thema Sexualität gibt und dass eben der Zugang und das Wissen auch oft fehlt. Ne? Dass Aufklärung fehlt, dass Plattformen im Internet fehlen für Dating zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die ich fragen kann, dass meine sexuellen Bedürfnisse respektiert werden als solche, ohne als sexualisiert zu gelten. Also da gibt es eine ganze Palette, da könnte ich jetzt weiterreden und wir wären nach einer halben Stunde oder so noch nicht fertig, aber so viel erstmal dazu.
Genau, Barbara, möchtest du da vielleicht was ergänzen?
Sehr gerne, und zwar verschiedene Aspekte. Und zwar das eine, aufgreifend das, was Meline gesagt hat, der Zugang zu Informationen. Ich habe 2010 einen Mann kennengelernt, einen Vortragenden, einen Menschen mit schwerster motorischer Beeinträchtigung und ohne verständliche Lautsprache, mit Lernschwierigkeiten. Der hat unterstützt mit seiner Assistentin einen Vortrag auf einer Tagung zum Themenbereich Liebe, Partnerschaft, Sexualität gehalten. Und dieser Vortrag ist auch später abgedruckt worden und daraus möchte ich gerne ein Zitat vorlesen, weil ich finde, das macht das sehr schön deutlich. Er schreibt, es war ein Tabuthema. Ich glaube gar nicht einmal bewusst. Es wurde einfach nicht darüber gesprochen. Weder in meinem Elternhaus noch in meiner gesamten Schulzeit. Ich wurde nicht aufgeklärt. Filme mit Liebesszenen oder gar Sexszenen wurden zu Hause nicht gesehen. Es gab keine Bücher, keine Zeitschriften, keine Filme, nichts. Und ich konnte ja nicht, wie Jugendliche, die nicht so schwer behindert sind, losgehen und mir solche Dinge kaufen. Ich konnte mich auch nicht mit meinen gleichaltrigen Freunden über dieses Thema austauschen oder einfach heimlich fernsehen. Das macht sehr schön deutlich. An späterer Stelle sagt er nochmal, wenn andere ihm das Thema nicht anbieten, wenn andere Menschen, die ihn begleiten, nicht darüber sprechen, hat er keine Chance. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Menschen mit sogenannten Behinderung und ohne Behinderung, dass die Menschen ohne Behinderung diese Zugangsmöglichkeiten haben, ihre Fragen sich beantworten können, mit FreundInnen darüber sprechen können etc. Und diese Abhängigkeitsverhältnisse das unheimlich erschweren. Ein anderes Beispiel aus einer Biografie einer englischen Aktivistin für die Rechte von Menschen mit Behinderung, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, eine Künstlerin, Alison Lepper, die schreibt in ihrer Biografie, manchmal fragen mich die Leute, wie ich Sex mache. Und dazu muss man wissen, also sie hat auch eine schwerste Körperbehinderung, ist aber eine sehr bekannte Künstlerin. Und das ist auch so ein Unterschied. Also ich sag mal, wahrscheinlich ist keinem in unserer Runde das jemals passiert, dass ein Wildfremder uns gefragt hat, wie wir Sex machen, weil es ja was absolut Distanzloses und Voyeuristisches hat. Und das zu erleben, dass Menschen meinen, Menschen mit Behinderung das fragen zu dürfen, also das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit, wo wir sagen würden, also geht gar nicht, dass wir sowas gefragt werden. Das auch nochmal als andere Unterscheidung. Und dann als letzten Aspekt, wir tun ja auch jetzt in unserem Gespräch so, als wenn das so eine Gruppe wäre, die vergleichbare Bedarfe hat und Lebenssituationen hat. Und das stimmt ja nicht. Im Moment reden wir sehr über Menschen, die in Abhängigkeitsverhältnissen leben, meistens aufgrund von Lernschwierigkeiten in diesen Abhängigkeitsverhältnissen sind. Aber die Menschen mit sogenannten Behinderungen, also diese Gruppe in Anführungsstrichen, ist ja viel, viel, viel größer und vielfältiger. Also ob das jetzt Hörbeeinträchtigungen, Sehbeeinträchtigungen, körperlich-motorische Beeinträchtigungen sind oder Menschen mit Autismus-Spektrum, Schwierigkeiten. Also diese Gruppe ist eben keine Gruppe, sondern es sind viele verschiedene Menschen. Gemeinsam sind Abhängigkeitsverhältnisse oder auch zu erleben, dass diskriminiert wird, dass sie Stigmatisierungserfahrungen machen. Das sind eher, sag ich mal, vergleichbare Erlebnisse. Und das ist sicherlich auch ein Unterschied, dass in der sexuellen Entwicklung und später in der sexuellen Selbstbestimmung solche behinderungsbedingten Erfahrungen gemacht werden. Ne, dass das etwas ist, wo wir sagen können, ja, das ist oft gemeinsam, wobei, ich sag mal, du hast vorhin von Raoul Krauthausen erzählt im Vorgespräch, dass der auch schon bei einem Podcast da war. Der hat ja auch eine tolle Biografie geschrieben, in der er auch auf dieses Thema eingeht. Der hat ja ganz andere Möglichkeiten, ich sag mal, seine Wünsche nach sexueller Selbstbestimmung auch zu artikulieren und sich darüber auszutauschen. ne, anders als jemand, der über weniger Lautsprache verfügt, etc. Also ein großes Thema und soweit erstmal.
Ich habe gesehen, dass Melina, du kannst gerne ergänzen.
Genau so. Also finde ich auch ganz tolle Beispiele, die ich auch aus meiner Praxis kenne. Und ich wollte noch den gesellschaftlichen Aspekt reinbringen. Also grundsätzlich ist es ein Doppeltabu, ne? Sexualität, obwohl überall augenscheinlich oder offenbar sexuelle Selbstbestimmung oder Sexualität vorhanden ist, ja, in der Werbung, in Filmen und so weiter und wir uns alle als offen bezeichnen oder die meisten Menschen, ist es ein Tabuthema und so über die einfachsten Sachen, nämlich Gefühle und Wünsche, die mit Sexualität verbunden sind, können viele Menschen nicht reden und sind auch unzureichend aufgeklärt, ob Behinderung oder nicht. Und Sexualität leider ist in unserer leistungsorientierten Gesellschaft mit Leistung verbunden, mit Jugendlichkeit, ne? Also und so Nischenthemen, sage ich jetzt mal, wie Alterssexualität, Sexualität und Behinderung, das wird aberkannt und abgesprochen. Also das ist noch ein weiterer Aspekt. Es wird einfach nicht zugestanden und da findet schon per se eine ganz, ganz große Diskriminierung statt. Also so, es geht manchmal so in den Einrichtungen, in denen ich bin, dass gesagt wird, ja, das ist ja schön, dass Sie mit uns über Sexualität sprechen wollen, aber das ist hier gar kein Thema bei uns. Und dann fangen wir an zu sprechen und zu arbeiten und ich sammle dann erstmal, was gehört alles zur Sexualität dazu? Also sich als Mann fühlen, als Frau fühlen, eine andere Identität haben, gewisse Kleidung tragen, sich schön fühlen, eine Beziehung führen, Gespräche über Liebe und Sexualität. Also es ist ja nicht nur der Sex an sich, also auch nochmal der Unterschied Sex und Sexualität. Ja, Sexualität ist ja ein riesengroßes Feld, ein Grundbedürfnis, das uns alle betrifft und das sich nicht ausklammern kann. Und da wird aber gar nicht drüber gesprochen. Also das wird so immer in die eine Ecke gedrängt und tabuisiert. Und da erlebe ich auch oft, ja, Frau Götz, bloß nicht drüber sprechen, weil wir wollen ja auch keine schlafenden Hunde wecken. Bis sie kam, war das überhaupt gar kein Thema. Und es stimmt aber so nicht. Also das kann ich so nicht unterschreiben, weil Sexualität findet immer statt. Vielleicht nicht in Form von Sex, aber wir sind alle sexuelle Wesen und wir begegnen uns. Und deswegen komme ich nicht um das Thema herum. Und deswegen finde ich es umso unverständlicher, dass es für alles Standards gibt, aber keine Standards für einen professionellen Umgang mit Sexualität. Und die Bewohner und Bewohnerinnen oder eben die Menschen, die da auf Unterstützung angewiesen sind, sind der Willkür und der Moral von ihren Betreuungspersonen ausgeliefert.
Ich wollte es gerne nochmal um den Aspekt der Mythen über Sexualität ergänzen. Melina hat ja gesagt, dass das Thema tabuisiert wird. Und ich finde, noch viel schlimmer ist, dass sich Mythen halten, die wirklich auch falsches, ja, Wissen ist ja auch nicht der richtige Begriff, also die ungute Vorurteile reproduzieren ständig. Also sowohl bei Menschen ohne Behinderung, Melina hat darauf hingewiesen, ne, an Jugendlichkeit und Schönheit. Und wenn wir uns die Daily Soaps angucken, also Sex geht immer und macht immer Spaß und ist immer toll und man liegt erschöpft hinterher im Bett und sagt, wie wunderbar es doch wirklich war. Ne? Das ist was ganz furchtbar Hinderliches und bei Menschen, gerade auch mit Lernschwierigkeiten, kommt erschwerend hinzu, dass ihnen Triebhaftigkeit unterstellt wird und damit auch die mangelnde Fähigkeit, Sexualität zu lernen. Das ist etwas, was mir besonders wichtig ist, auch in diesem Podcast zu betonen. Sexualität wird gelernt. Man macht Erfahrungen, man braucht Erfahrungsfelder und man macht gute Erfahrungen und schlechte Erfahrungen. Liebeskummer, man lernt aus jeder Beziehung, die man hat. Man weiß immer mehr, was man möchte oder nicht möchte. Und es geht nicht ohne Erfahrung. Und da erlebe ich häufig, gerade auch bei Eltern von Menschen mit Behinderungen, das Bedürfnis, ihre Kinder davor zu schützen, vor diesen Erfahrungen, selbst noch im Erwachsenenalter. Damit kann aber Sexualität nicht gelernt werden. Und gleichzeitig hat es auch nachvollziehbare Aspekte natürlich. Ne? Jede Mutter, jeder Vater möchte sein Kind natürlich auch vor schlechten Erfahrungen schützen. Und dass man sie vor Gewalt schützt, ist auch sehr wichtig und hochbedeutsam. Und das, was Melina zum Schluss auch noch gesagt hat, zu diesen Mitarbeitenden, die Möglichkeiten bereithalten oder eben auch nicht, wo sie sagt, ja, da gibt es eigentlich keine Standards. Ich erlebe auch, dass die Zuständigkeit vor allen Dingen nicht gesehen wird. Man verweigert oft anzuerkennen, dass man auch für diesen Lebensbereich verantwortlich ist, für die Begleitung. Nicht zu sagen, ja, das ist nicht unser Aufgabenbereich. Also bei Befragungen von Mitarbeitern erlebe ich das häufig als eine große Frage, bin ich dafür auch noch zuständig? Also so die Frage, gehört das nicht in so einen Privatbereich?
Da würde ich auch gerne nochmal reingehen. Wir haben einerseits auch gesagt, Sexualität muss gelernt werden, wird gelernt. Das fand ich auch, möchte ich gerne auch unterstreichen, auch in so einem Satz. Sexualität ist vielfältig und ist eben nicht, wie man ad hoc vergleicht, Sexualität gleich Sex, sondern hat viele Facetten. Da sind Zärtlichkeit mit drin. Belino, du hast das Flirten auch genannt. Das gehört ja auch alles mit drin, auch für die Selbstentdeckung und Selbstverwirklichung dessen. Und Barbara hat bis ganz kurz auf die Befragung mit Beschäftigten eingegangen. Da würde ich gerne nachfragen. Was war das für eine Befragung und hinsichtlich der Hürden zwischen Selbst- und Fremdbestimmung der sexuellen Bedürfnisse, kamen dahingehend gewisse Ergebnisse raus, die das nochmal unterstreichen, was wir hier besprochen haben?
Also das war eine Befragung von Mitarbeitern in Wohneinrichtungen, weil der Begriff der Beschäftigten, der wird eigentlich in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, für die Menschen mit Behinderung benutzt. Also deshalb, es sind Mitarbeitende gewesen. Es war eine Fragebogenbefragung, die ich 2013 in 6 großen Einrichtungen der Eingliederungshilfe hier im Großraum Münsterland durchgeführt habe, also keine repräsentativen Ergebnisse. Aber die Stichprobe umfasste 640 Befragte, also 640 auswertbare Fragebögen. Insofern schon mal eine recht gute Grundlage. Die Schwierigkeiten sexueller Selbstbestimmung in Wohneinrichtungen nochmal differenziert deutlich gemacht haben. Ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also Jens hat ja zu Beginn die UN-Behindertenrechtskonvention zitiert und ausgehend davon habe ich gesagt, okay, Menschen mit Behinderung haben in jeglicher Form, wie sie leben, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und ich habe in meinen Kontakten mit Wohneinrichtungen feststellen können, dass das nicht immer in der Form auch gelebt werden kann von den Menschen mit Behinderung in diesen Organisationen. Das war der Anlass zu sagen, okay, ich gucke mal auf die Seite der Mitarbeitenden, weil diese immer noch die meiste Macht haben, wirklich auch Lebenssituationen zu verändern. Also das ist das, was Melin ja auch berichtet hat. Und deshalb wollte ich sie als Ansatzpunkt in den Blick nehmen für mögliche Veränderungen. Bin davon ausgegangen, dass Menschen mit Behinderung eben ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung haben und habe gesagt, okay, damit haben sie auch ein Recht, dass ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Und da, das ist Aufgabe der Mitarbeitenden, das zu tun. Aber was erleben die Mitarbeitenden im Alltag als Grundlage dafür, dass sie auch Dinge dann verändern können? Und ein Ergebnis war, dass der Alltag in Wohneinrichtungen dominiert wird von vielfältigen sexuellen Verhaltensweisen. Also das auch, was Melina eigentlich gerade gesagt hat, so nach außen, ach, das ist eigentlich gar kein Thema bei uns, Sexualität. Aber in der Befragung war deutlich, es ist ganz vielfältig Thema. Also vielfältige sexuelle Verhaltensweisen, ob das jetzt Selbstbefriedigung ist oder sexuelle Gesprächsthemen oder auch sich nackig in der Wohngruppe zeigen oder die Pflege zu nutzen zur Selbsterkundung oder aber auch durchaus grenzverletzendes Verhalten, dass andere Bewohner, Bewohnerinnen zum Beispiel an den Brüsten oder im Genitalbereich angepackt werden oder Ähnliches. Und dann war ein weiterer Fragebereich, dass die Mitarbeitenden angeben sollten, welche der Verhaltensweisen sie als störend erleben im Gruppenalltag beispielsweise. Und das war eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, die als störend erlebt wurden. Zum Beispiel Selbstbefriedigung von Bewohnerinnen und Bewohnern. Und trotzdem, und das fand ich zum Beispiel ein spannendes Ergebnis, wurde das nicht von allen als störend erlebt. Also Mitarbeitende, die angegeben haben, sie erleben mit ihren Bewohnern und Bewohnerinnen, dass diese sich im Wohnalltag selbst befriedigen. Davon hat das aber die Hälfte nicht gestört. Ich will es mal ein bisschen auf den Punkt bringen. Für Mitarbeiterin neben mir steht ein Mann und holt sich einen runter. Und die Hälfte der Befragten hat gesagt, stört mich nicht. Da habe ich gedacht, okay, wie kann das sein? Also ein Verhalten, wo der Gesetzgeber sagt, das ist exhibitionistisch und das steht unter Strafe, wenn wir das öffentlich tun. Wie kann das sein, dass das im Wohnalltag als nicht störend bewertet wird? Und was habe ich für ein Bild eines Menschen, wenn ich sage, das stört mich nicht? Ich habe auch weiter nach möglichen angenommenen Gründen der Mitarbeitenden für sexuelle Verhaltensweisen gefragt. Und eine mögliche Begründung war, der kann nicht anders. Menschen mit Behinderungen können keine sexuellen Verhaltensweisen lernen. Damit wird auch klar, warum mich das nicht stört. Weil wenn ich es eh nicht ändern kann, dann muss ich das ja hinnehmen. Ich hoffe, dass ich diesen Gedankengang klar machen konnte. Das war jetzt keine Interviewbefragung, also es gibt keinen Mitarbeitenden, der das explizit so gesagt hat, sondern das ist jetzt meine Interpretation der Ergebnisse. Also wie kann ich ein solches Verhalten das so deutlich sexuelle Verhaltensweisen in einer Öffentlichkeit beschreibt, wie kann ich das als nicht störend erleben? Und das geht eigentlich nur, wenn ich sage, der Mensch kann nicht anders. Und das heißt, ich erkenne diesen Menschen nicht als Erwachsene mit seiner Sexualität und dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung an. Und das ist etwas, was sich ändern muss.
Ich fand jetzt diesen Schluss, der daraus gezogen ist, spannend. Also ich hatte zuerst wirklich im Kopf, dass man sagt, also so ein bisschen das, worauf Melina auch gerade angespielt hat, mit dieser Willkür. Ja, es ist also auch von der sexuellen Moral letztendlich der des Mitarbeitenden abhängig, ob man das jetzt sozusagen durchgehen lässt oder nicht. Und ich war jetzt eher dabei, dass man sagt, okay, ist doch schön, wenn er sie das auslebt, ja, aber dieses ja Menschenbild, dass es ja sozusagen nicht lernbar ist, von diesem Menschen ausgeht, fand ich jetzt schon, ja, auch eine gute Erkenntnis. Melina, du möchtest da was zu beisteuern.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den auch nochmal reinzubringen. Also oft kommen Beschwerden, dass Menschen mit Behinderungen keine Grenzen einhalten können, auch in sexueller Hinsicht, ne? Also zum Beispiel Selbstbefriedigung auf dem Flur oder im Bus oder ne, was auch immer. Und gleichzeitig werden aber auch keine Grenzen gesetzt. Also es wird ja verniedlicht und eben aberkannt, so ne, niedliche Sexualität oder der kann nicht anders oder die kann nicht anders. Also ist ja jetzt nicht immer geschlechtsgebunden, finde ich auch nochmal ganz wichtig. Und da liegt so ein bisschen die Krux drin und gleichzeitig auch Missachtung der Privatsphäre. Ich gehe einfach ins Zimmer rein. Also das ist so ein Konglomerat an Sachen, die sich total vermischen und die dann letztendlich zu der Situation beitragen, wie sie ist. Und im Vorgespräch, das war uns, glaube ich, auch sehr wichtig, nochmal abzubilden, dass es hier nicht darum geht, Mitarbeitende in der Behindertenhilfe zu bashen oder runterzumachen, weil die Ausbildungen bereiten nicht darauf vor. Also das ist ein Wandel, der ganz langsam geschieht. Also langsam wird das jetzt in die heilpädagogische Ausbildung mit reingenommen, dass eben Sexualität auch Thema ist. Und es braucht wirklich einheitliche Verhaltensweisen. Und da braucht es zum Beispiel auch Mitarbeitende, die sagen, ist ja schön, dass du dich selbst befriedigst, aber nicht neben mir. Das ist was Intimes, bitte mach das in deinem Zimmer, du kannst die Tür zumachen, dreh das Schild um, bitte nicht stören. Also dass da auch der Blick geschärft wird, auch zum Schutz der Person mit Behinderung, weil wenn die lernt, ich kann das überall machen und es ist jedem total egal, natürlich passiert es dann auch in der Öffentlichkeit. Ja, also Gelegenheit macht Liebe oder in der Werkstatt, wenn die Räumlichkeiten fehlen. Ne? Das ist ein Beispiel, das uns, also Barbara und mir, glaube ich, schon häufig begegnet ist, ein Paar, das in der Werkstatt Toilette Intimitäten tauscht, weil nirgendwo anders die Möglichkeit besteht. Das birgt ganz viel und da einfach nochmal das Plädoyer, wirklich auch mit Grenzen zu arbeiten und auch mit eigenen Grenzen. Also es heißt nicht, ich muss sexuell total offen sein und alles zulassen, sondern wirklich das zu unterscheiden und zu sagen, hier jetzt nicht, aber das ist dein Recht. Wie kannst du das ausleben? Die Stadt Hannover hat mal ganz, ganz lang darüber diskutiert. Dabei in einer Wohneinrichtung wollte ein junger Mann ein erotisches Foto von sich in Unterhose haben, damit er das seiner Freundin, seiner neuen, senden kann. Also Sexting betreiben kann, ja, ist sein gutes Recht. Er hatte aber eine Spastik in den Händen und konnte dieses Foto nicht machen und hat eine Betreuungsperson um Hilfe gebeten. Und da war eine Riesendiskussion. Wie ist das jetzt rechtlich? Wer darf das Foto machen? Dürfen wir das? Was passiert da eigentlich? Und die haben sich alle geweigert, das Foto zu machen. Ergebnis war, der konnte seine sexuelle Selbstbestimmung nicht umsetzen. Ja, aber auch mal um die Ecke zu denken, ja, vielleicht hilft Selfie-Stick oder ein Besuch beim Fotografen, dann kann er da Fotos machen und gar nicht so schwarz-weiß zu denken, sondern zu sagen, ist okay, wenn ich die persönliche Grenze habe und ich möchte den vielleicht nicht nackt oder in Unterwäsche in einer erotischen Pose sehen, ist völlig in Ordnung. Aber ich habe die Verantwortlichkeit zu gucken, wie kann es umgesetzt werden? Wie kann der junge Mann trotzdem das erreichen, was er möchte? Und da gab es dann Diskussionen, ja, möchte die Freundin das überhaupt? Und das ist doch überhaupt nicht erotisch und das kann der doch gar nicht machen. Und das geht uns aber erstmal gar nichts an. Also das ist überhaupt nicht unsere Verantwortlichkeit, ne? Und da auch wieder mein Plädoyer, wirklich Grenzen in jeglicher Form, Grenzen zu setzen, abzugrenzen, zu differenzieren.
Ich habe mir auch gerade so vorgestellt, wie meine Sexualität so in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ja, also allein die Vorstellung davon ist ja schon etwas, wo man lieber drei Schritte zurück macht, sagt auf gar keinen Fall.
Barbara, du wolltest auch noch was ergänzen, habe ich gesehen, ne?
Ja, ach, das... Jeder weitere Wortbeitrag, der bringt wieder zig Assoziationen, was noch bedeutsam ist am Thema. Aber Melina hat eigentlich schon vorhin das aufgegriffen, was ich gerne zu Jens auch sagen wollte, eben, dass ein Mensch auch wert ist, dass ich mich mit ihm auseinandersetze und das Lernen von Grenzen ermögliche. Also zu diesem Selbstbefriedigungsbeispiel. Oft unterstelle ich jetzt mal, ist es vielleicht auch zu mühsam, in diesen Lernprozess zu gehen, weil Lernen braucht Zeit. Und mit einmal sagen, hör mal, das gehört in dein Zimmer, die Selbstbefriedigung ist es ja nicht getan. Das ist vielleicht über Monate oder vielleicht sogar über Jahre immer wieder zu wiederholen und deutlich zu machen, Selbstbefriedigung braucht einen Privatraum und bitte geh jetzt in dein Zimmer dafür. Zum Schutz dieses Menschen und weil ich anerkenne, dass er ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung hat und ich ja damit auch dem Menschen die Möglichkeit gebe, sich selbst zu schützen. Ne, also in aller Öffentlichkeit zu onanieren, ist ja auch ein Einfallstor für sexuelle Gewalthandlungen durch andere. Dem anderen positiv zu unterstellen, er oder sie kann lernen, Sexualität geschützt und subjektiv befriedigend auszuleben. Und damit auch verbundene positive Bewertung von Sexualität, dass Sexualität eine Entwicklungsressource ist und sich positiv auf das Leben eines Menschen auswirkt. Also Sexualität wird häufig eher als so ein Problemfeld gesehen. Und Melin hat schon dieses Beispiel mit den bloß keine schlafenden Hunde wecken gebracht. Also dass eher so eine Verhinderungsperspektive aufgegriffen wird. Und eine andere Schwierigkeit, die finde ich auch echt eine Herausforderung ist, für Mitarbeitende in Wohneinrichtungen, dass eigene Werte nur bedingt leiten dürfen in der Begleitung eines anderen Menschen zu sexueller Selbstbestimmung. Also ein Beispiel aus einer Teamberatung in einer Wohneinrichtung. Da gibt es eine Bewohnerin, die nachts in die verschiedensten Zimmer anderer Bewohner geht und sexuelle Handlung anbietet. Mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich, also vielfältige, verschiedene sexuelle Kontakte hat. Und als ich in dieser Teamberatung war, haben sich Mitarbeitende da sehr negativ drüber geäußert, dass diese wechselnden partnerschaftlichen Kontakte doch nicht erstrebenswert seien. Und dann haben wir halt im Gespräch herausgearbeitet, dass das deren moralische Perspektive daraus ist und dass es dieser Frau erstmal unbenommen ist, wie viele sexuelle Kontakte sie hat. Genauso wie das jedem Menschen unbenommen ist, Sexualität sehr unterschiedlich zu leben. Grenze ist immer beim anderen und dessen Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und meines Erachtens liegt ein Auftrag in Fragen von Schutz vor Geschlechtskrankheiten und Schutz vor Schwangerschaft. Ne? Also man sollte mit ihr über Verhütung etc. reden, ne? Und über den Gebrauch von Kondomen. Aber die Frage, will ich eine dauerhafte Partnerschaft und wer ist die auserkorene Person oder will ich wechselnde Partnerschaften, ist jedem Menschen selber überlassen, egal mit welchen Voraussetzungen er oder sie lebt.
Ich finde das Bild ergänzend ganz schön. Einfach, wir sind keine Pornopolizei in Unterstützungssettings. Ja, es hört sich erstmal blöd an. Es geht auch nicht darum, Beziehungen zu fördern oder zu trennen, sondern wir haben eine Fürsorgepflicht und die greift dann, wenn Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung vorliegt und davor nicht. Finde ich ganz wichtig. Und da verschwimmen die Grenzen eben auch wieder.
Es ist auf jeden Fall gut auf den Punkt gebracht, Melina. Ich versuche gerade den Schwung in meine Frage wieder zu finden. Den kriege ich gleich auch hin. Barbara, du hast jetzt beim letzten Beispiel, das du genannt hast, das einer Frau genannt. Generell ist es ja auch so, dass ein sexuelles Verhalten von Frauen gesamtgesellschaftlich immer noch eher kritischer gesehen wird. Frauen haben keusch zu sein, ich überspitze das jetzt extra, nicht so oft Partner zu wechseln. Und natürlich hat sich dementsprechend einiges geändert, aber merkst du, dass sich diese ungleiche Bewertung in den Wohneinrichtungen ebenfalls widerspiegelt? Und gibt es generell auch noch weitere Nachteile, die gerade Frauen mit Behinderung hinsichtlich ihrer sexuellen Selbstbestimmung nochmal stärker erfahren als jetzt zum Beispiel Männer?
Ja, ich danke dir, dass wir den Fokus nochmal auf diese Gruppe setzen. Die Mitarbeitendenbefragung hat wirklich erbracht, dass das sexuelle Verhalten oder sexuelle Verhaltensweisen, die die Befragten erleben, von Frauen mit Behinderung als deutlich störender bewertet werden, als wenn Männer die gleichen Verhaltensweisen zeigen. Und das ist meines Erachtens schon eine erschreckende Ungleichbehandlung und spiegelt das wider, was du in der Frage auch einleitend beschrieben hast, nämlich diese gesellschaftlich tendenziell negativere Bewertungen sexueller Selbstbestimmung und sexueller Verhaltensweisen von Frauen, dass ihnen da weniger Entwicklungsraum auch wirklich zur Verfügung gestellt wird. Und gleichzeitig sind Frauen insgesamt, aber Frauen mit Behinderung insbesondere, natürlich auch eine sehr vulnerable Gruppe, weil sie deutlich häufiger Opfer von sexueller Gewalt oder Gewalt überhaupt werden. Das ist ja in einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Bundesministeriums von dem Forscherinnen-Team um Monika Schröttle nachgewiesen worden, dass Frauen mit Behinderung und vor allen Dingen Frauen, die in Organisationen leben, deutlich häufiger Opfer sexueller bzw. Opfer von Gewalt werden. Bei dieser Befragung haben sich vor allen Dingen Frauen mit Hörbeeinträchtigung als besonders gefährdet erwiesen. Wobei man aber sagen muss, dass Frauen mit Lernschwierigkeiten eben auch eine Gruppe sind, die sehr schwer zu befragen sind. Insofern ist da eine unheimlich hohe Dunkelziffer anzunehmen. Aber die Befragung von Monika Schröttler hat eben ganz eindeutig erwiesen, organisationale Lebenskontexte erhöhen die Gefahr von Gewalt für alle Menschen, aber insbesondere für Frauen. Und was diese Befragung auch gezeigt hat, wenn wir jetzt nochmal auf den Themenbereich sexuelle Selbstbestimmung gehen, dass zum Beispiel Frauen viel häufiger dahingehend beraten werden, präventiv zu verhüten. Also die befragten Frauen haben zu einem großen Anteil verhütet, obwohl sie gar nicht in Partnerschaft gelebt haben. Also so diese präventive Verhütung, damit bloß nichts passiert, wird häufig praktiziert. Und da ist mir nochmal wichtig, deutlich zu machen, dass natürlich Tatpersonen nochmal die Möglichkeit eröffnet, sexuell gewalttätig zu werden, ohne dass es zu sichtbaren Folgen kommt, in Form zum Beispiel einer Schwangerschaft. Wenn ich als Tatperson weiß, dass, wenn ich diese Frau vergewaltige, A, sie möglicherweise ohne Lautsprache ist und eh nichts sagen kann, oder ihr die Begriffe fehlen, oder ihr sowieso keiner glaubt, und dann wird auch noch präventiv verhütet, dann muss ich doch nichts befürchten, weil Folgen ja erstmal nicht ersichtlich sind. Und dass Menschen mit Behinderung, Frauen mit Behinderung in entsprechenden Verfahren deutlich weniger geglaubt wird, auch das ist empirisch durch Julia Zinsmeister gut belegt worden. Und das sind alles Lebensbedingungen, die natürlich es Frauen deutlich erschweren, zu einer subjektiv befriedigenden Sexualität und zu sexueller Selbstbestimmung zu gelangen. Und das sind dann auch ja diese Mythen, ne, diese gesellschaftlichen Vorurteile, die sich dann bei dieser Personengruppe nochmal sehr zuspitzen.
Ja, also wir haben, glaube ich, schon ziemlich differenziert festgestellt, wie ja das Umfeld auch auf Menschen mit Behinderungen wirkt, wie sich Hürden aufbauen, seitens jetzt auch insbesondere der Mitarbeitenden oder ich sag mal des Betreuungsnetzes, was sich so um sie legt. Ich würde jetzt gerne nochmal die Perspektive ja der Menschen mit Behinderung so ein bisschen versuchen einzunehmen und da mal so ein bisschen reinzugehen und zu überlegen, ja, was wünschen die sich eigentlich? Was sind eigentlich Themen, die die mitbringen, wenn sie über Sexualität sprechen? Sind das besondere Wünsche, Bedarfe? Melina, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen sagen, was sind so Themen, wenn du über Sexualität sprichst?
Das ist natürlich schwierig, da das Sprachrohr zu spielen, aber ich versuche es einfach mal. Also in dem, was mir begegnet, ich glaube grundsätzlich wünschen sich Menschen mit Behinderung, dass es kein Thema mehr ist, also dass wir gar nicht mehr drüber reden müssen, sondern dass es selbstverständlich ist und dass die Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung genauso anerkannt und umgesetzt wird wie bei allen anderen Menschen auch. Also dass ich glaube, was schon sehr schwer wiegt, ist die Fremdbestimmung. Das, was Barbara vorhin gesagt hat, dass Sexualität nie im positiven Sinne Thema wird, ne, sondern es geht so verhinderungsmäßig. Also es wird Thema, wenn vermeintlich sexualisiertes Verhalten gezeigt wird, wenn die Angst oder der Verdacht eines Übergriffs besteht oder wenn eine Vaterschaft oder Mutterschaft verhindert werden soll. Und es wird aber nie gesagt, oh Mensch, die führen eine Beziehung, komm, wir unterstützen sie jetzt mal, dass sie gemeinsam wohnen können und was ist denn überhaupt möglich? Und in meiner Erfahrung ist sehr viel möglich, viel, viel mehr, als wir denken. Und das finde ich nochmal wichtig, dass Menschen mit Behinderung einfach zu fragen nach ihren Bedürfnissen, also wieder Expertentum und unterstützen und ermöglichen, ohne dabei auch so eine Intimsgrenze zu überschreiten. Auch was Barbara vorhin gesagt hat, wie hast du denn überhaupt Sex? Ja, also ich erlebe das oft. Es gibt ja Sexualassistenzen oder Sexualbegleiterinnen, die bieten sexuelle Dienstleistungen an gegen Geld. Und das kann körperliche Nähe sein, das kann eine erotische Massage sein und das kann Geschlechtsverkehr sein. Also ganz unterschiedlich. Kommt wirklich immer darauf an, wer das anbietet und wer es in Anspruch nimmt. Und da erlebe ich das häufig, dass ganz genau nachgefragt, ja, was haben die denn da jetzt gemacht? Ja, also das geht uns überhaupt nichts an und ist auch völlig egal. Also Ziel ist, dass die Person, die es in Anspruch nimmt, danach zufrieden ist. Und ich glaube, da in die Richtung geht es. Also so ein Anerkennen der Sexualität grundsätzlich, der sexuellen Bedürfnisse und Unterstützen bei der Umsetzung. Ich habe im Vorgespräch ja auch von diesem jungen Mann berichtet, der Adressen haben wollte von Sexualassistenten mit einer starken körperlichen Behinderung und im Rollstuhl. Und ich habe ihm immer die Adressen in den Rucksack gepackt. Ich wusste nicht, wie er lebt. Und er kam 3 Tage hintereinander. Wir hatten so eine Seminarwoche zu mir und hat dann immer gesagt, ach Mensch, Line, der Zettel ist weg. weil der zu Hause immer ausgepackt wurde von den Eltern und vernichtet wurde, weil da was mit Sex und Sexualität drauf stand, ne? Und dann erstmal den Weg mit dem Mann gemeinsam über noch eine dritte Person zu finden, dass das möglich wird, dass er da mal einen Kontakt herstellt. Also das glaube ich, das wäre jetzt das, was mir zuerst einfällt, wirklich so ein Anerkennen als Person, als sexuelles Wesen.
Ja, danke dir. Und ich finde auch gerade diesen Punkt der Ermöglichung, ja, von Sexualität fand ich nochmal ganz wichtig. Deswegen habe ich das auch gefragt, weil uns ja auch viele angehende SozialarbeiterInnen und HeilpädagogInnen zuhören, ja, die ja möglicherweise in solchen Kontexten arbeiten. Also für die es ja ganz wichtig ist, diese Dimension auch einfach mit zu berücksichtigen. Barbara, du möchtest da noch ergänzen.
Ja, ich würde es gerne mit dem Begriff sexualfreundliche Lebensbedingungen beschreiben und diese Offenheit, die Melina auch genannt hat, nochmal aufgreifen. Und zwar erstmal offen zu sein, dass es nichts Besonderes ist und dass alles möglich ist. Und ergänzen würde ich es gerne um eine Begebenheit. Du hast das Rewix-Projekt zu Beginn der Anmoderation genannt. Das ist damals auf der Grundlage meiner Befragung entstanden, dass die BZGA gesagt hat, ja, da wollen wir gerne gucken, was auch möglich ist. Und diese Leitlinien gelingender sexueller Selbstbestimmung in Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe sind ja ein Produkt auch gewesen. Wir in Münster haben vor allen Dingen Bildungsmaterial entwickelt für Mitarbeitende und BewohnerInnen. Und hatten zum Auftakt unserer Arbeit einen Workshop, zu dem waren Mitarbeitende eingeladen und BewohnerInnen eingeladen. Und dann haben wir in parallelen Workshops gearbeitet und es ging darum, was die Bedarfe und Wünsche der verschiedenen Gruppen sind, um möglichst vielfältige Perspektiven aufzugreifen. Und dann haben wir das hinterher zusammengeführt, dass die Gruppen jeweils vorgestellt haben, was sie an Ergebnissen gesammelt haben. Und aus der Gruppe der Menschen mit Behinderung, der Vortragende der Gruppenarbeitsergebnisse hat damit begonnen, hat die Mitarbeitenden angesprochen, hat gesagt, ihr müsst keine Angst haben, mit uns über Sexualität zu reden. Das hat, finde ich, so schön auf den Punkt gebracht. Also alle müssen mehr Sprechmöglichkeiten finden und wirklich auch eine gute Form sich aneignen, in leichter Sprache und in Vielfältigkeit über sexuelle Themen zu reden und dabei nicht müde zu werden, immer wieder auszuprobieren, verschiedene Gesprächsanlässe zu nutzen, die es ja in vielfältiger Weise im Alltag gibt, um dann immer wieder auch zu üben, über Sexualität zu reden. Keiner erwartet, dass sich das von heute auf morgen ändert. Aber es gibt im Alltag ja zig Möglichkeiten, sexuelle Themen zum Thema zu machen.
Das finde ich jetzt eine schöne Überleitung auch zu Lösungsansätzen. Du hast ja gesagt, wir müssen lernen, auch die Mitarbeitenden, auch die Eltern und Angehörigen müssen irgendwo darüber lernen oder lernen, darüber auch offen zu sprechen. Melina hat es, glaube ich, eingangs ja auch erzählt. Manchmal tun wir alle so offen als Gesellschaft, aber eigentlich unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse auch innerhalb der Partnerschaft zu verbalisieren, fällt uns auch oft genug schwer. Ja, schwerer, als uns das vielleicht manchmal lieb ist. Wenn jetzt nochmal so ganz konkret auf die Ermöglichung zur Selbstbestimmung darüber nachdenkt. Was wären noch so Lösungsansätze, vielleicht Melina auch aus deiner Arbeit heraus? Was hat sich bewährt bei dir auch in der Arbeit an Instrumenten, an Methoden, die du vielleicht hier nochmal stark machen möchtest?
Also grundsätzlich erstmal den Raum für Sexualität zu öffnen. Also was Barbara auch gesagt hat, ne, es gibt auch tatsächlich die Angst, wenn ich in eine Einrichtung komme und Mitarbeitende schule, oh Gott, jetzt müssen wir über Sex reden. Ja, und das möchte ich gar nicht. Also grundsätzlich erstmal den Raum für Sexualität zu geben, das Tabu und offen zu machen, ist es völlig in Ordnung, Grenzen zu haben, ist es völlig in Ordnung, Schwierigkeiten auch zu haben, über dieses Thema zu reden. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, wobei das auch so ein Gemeinschaftsprojekt ist. Also ich habe hier mit verschiedensten Trägern der Behindertenhilfe so Handlungslinien, einen Leitfaden entwickelt zum Umgang für eine selbstbestimmte Sexualität. Und da sind ganz konkret Schritte, zum Beispiel zur Privatsphäre, Verhütung, ist was über Sterilisation, über Selbstbefriedigung, Pornografie drin und ganz konkret Möglichkeiten, wie damit umgegangen werden kann, damit selbstbestimmte Sexualität möglich ist. Also in Unterstützungssettings, ist jetzt egal, ob in Einrichtungen oder auch in einer Begleitung. Und darum geht's, glaube ich, dass es wirklich ein Stück weit enttabuisiert oder nicht ein Stück weit, ein ganz großes Stück enttabuisiert wird und professionalisiert wird. Dass es so eine Selbstverständlichkeit wird, wie zum Beispiel professionelle Pflege. Also, dass es so ganz selbstverständlich mitläuft und ich gar nicht mehr darüber nachdenken muss. Und dass Inklusion noch so weit voranschreitet, das ist ja auch alles noch in den Kinderschuhen, dass es selbstverständlich ist, dass Menschen mit Behinderung überall auch mitgedacht werden. Also und jetzt in Bezug auf Sexualität wieder in Dating-Plattformen, in ne, Partnerbörsen, in Zugängen, barrierefreie Bordelle, also alles Mögliche, dass da gar nicht mehr so eine große Unterschiedlichkeit besteht und dass es gar nicht so sehr mehr Thema werden muss, sondern dass ich, wenn ich irgendwo einziehe und eine Behinderung habe, das ganz selbstverständlich ist, das kann ich machen, das steht mir zu, ich werde darüber informiert. Ich bekomme die Worte, die Sprache dafür, ja, die fehlt ja auch oft. Das, glaube ich, sind Schritte zur Lösung.
Also du hast hier einerseits Schritte zur Lösung genannt. Ich höre auch Wünsche heraus, also was du dir wünschen würdest für die Zukunft. Du hast verschiedene Beispiele genannt. Barbara, wenn du jetzt an, ich nenne das Forderung für die Zukunft denken würdest, was wären denn für dich Veränderungen, die umzusetzen sind oder auszuprobieren sind? Was wäre etwas, das du dir wünschen würdest in diesem Bereich auch?
Ich möchte gerne auf verschiedenen Ebenen antworten. Also das eine ist ja diese Konkretisierung in der Begegnung, also mehr Sprechfähigkeit auch wirklich zu erlangen, sexualfreundliche Lebensbedingungen im Kleinen zu schaffen. Das ist in der Begegnung mit Menschen mit Behinderung in angemessener Form zum Thema gemacht wird. Ne? Also nicht wie Alison Lepper das erlebt hat. Manchmal fragen mich die Leute, wie ich Sex mache. Das ist ja nicht angemessen. Wenn wir uns den Bereich Wohneinrichtung anschauen, dann geht es um Bereich Organisationsentwicklung. Weil, das hat meine mitarbeitende Befragung gezeigt, dass die Gesamtorganisation sich verändern muss und zu einer lernenden Organisation werden muss. Denn hier sind die Abhängigkeitsverhältnisse besonders hoch. Hier ist es besonders oft der Fall, dass sexuelle Themen Glückssache sind. Das, was Melina ja auch häufig betont hat, es ist abhängig, welchen Mitarbeitenden ich habe in der Begleitung und dementsprechend ist es Glückssache, ob ich sexuell selbstbestimmt leben darf oder nicht. Insofern Organisationsentwicklung als eine umfassende Möglichkeit, wirklich auch Lebensbedingungen in diesen Abhängigkeitsstrukturen zu verbessern und diese Organisationsentwicklung gemeinsam mit Menschen mit Behinderung zu machen, also eine partizipative Entwicklung. Sie wirklich mit einzubeziehen, zu sagen, okay, das sind eure Rechte und wir wollen gemeinsam gucken, wie können wir Schritt für Schritt unsere Organisation so verändern, dass es sexualfreundliche Lebensbedingungen sind, dass jeder sein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung leben kann und gleichzeitig jeder auch seine Grenzen gewahrt sieht, ne, und dass das auch realisiert wird, weil eine andere Seite finde ich dieser gerade sehr unguten Lage, ist ja auch, dass es oft zu Grenzverletzungen kommt von Bewohner, Bewohnerinnen gegenüber Mitarbeitenden. Auch da liegt nochmal ein Spannungsfeld, das angeschaut werden muss. Und insofern dieser partizipative Gedanke, es muss ein gemeinsamer Weg sein und der auch gemeinsam angeschaut werden muss von allen Perspektiven. Frauen-Männer-Perspektive, sexuelle Orientierung, Thema Transsexualität, es ist ja diese ganze Vielfältigkeit. Altersgemäße Bedarfe sind sicherlich auch unterschiedlich, ne, und je nach Unterstützungsbedarfen. Bildungsangebote für alle Beteiligten, Beratungsangebote für Teams, Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung in verschiedenen Settings und immer wieder zu üben, darüber zu sprechen. Öffnung nach außen von den Wohneinrichtungen, auch ein Thema, das Meline schon relativ zu Beginn genannt hat. Jemanden kennenzulernen, ne, was wir auch in den Leitlinien von REWIX formuliert haben, damit man nicht nur auf diesen kleinen Kreis in der Wohneinrichtung da beschränkt ist. Also insofern wären meine Wünsche ganz vielfältig und auf den Punkt gebracht, das Thema zum Thema machen. Sexualität in den Alltag kommen lassen, damit Sexualität als positive Ressource für alle gesehen werden kann. Also ich kann sagen, für alle Menschen, die ich kenne, ist das Leben wäre doch viel ärmer, wenn das nicht zu unserem Leben dazugehören würde. Und warum meinen so viele Menschen mit Behinderung in diesem Bereich auch beschneiden zu müssen, auf der Grundlage von Mythen, die falsch sind, dass Sexualität triebbetont ist und nicht regulierbar ist, also mit diesen negativen Unterstellungen, statt zu sehen, was das auch für eine Bereicherung ist, doch Sexualität subjektiv befriedigend ins eigene Leben zu integrieren. Das wäre toll, wenn das wirklich tragend wäre, ne? Zu sagen, das ist ein toller Bestandteil eines jeglichen Lebens und den gilt es zu begleiten, zu fördern und dafür die Bedingungen zu schaffen.
Vielen Dank, Barbara. Ich habe mir auch das direkt aufgeschrieben. Also einerseits das Thema zum Thema machen, Sexualität natürlich auch als positive Ressource, du hast es auch genannt. Und was ich hier auch nochmal unterstreichen will, deswegen wiederhole ich mich auch, dass eine sexualfreundliche Lebensbedingung geschaffen werden soll, gemeinsam mit Menschen mit Behinderung und hier auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse in diesem Bereich dann auch zu achten sind. Zum Abschluss einer jeden Podcast-Folge stellen wir unseren Gästinnen eine etwas andere Frage. Ihr wurdet auch schon vorgewarnt. Diese Frage würde ich euch hiermit auch gerne stellen. Welcher Mensch hat euch in eurem Leben geprägt oder beeindruckt? Und dieser Mensch kann, aber muss auch nicht mit dem heutigen Thema zu tun haben und aus unterschiedlichen Kontexten stammen, wissenschaftlich, künstlerisch oder auch privat. Ihr habt das Wort. Wer möchte anfangen?
Ich kann gerne beginnen. Und ich freue mich, dass ihr mich vorgewarnt habt. Diese Frage habe ich als Bereicherung erlebt, darüber nachzudenken. Und ich habe innerlich eine Sammlung von vielen Menschen aufgestellt und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich überhaupt nicht sagen kann, dass der oder die ein oder andere wichtiger war als jemand anders. Zu jeder meiner Lebensphasen, Lebenszeiten hatte ich das Glück, dass es bedeutsame, beeindruckende Menschen in meinem Leben gab. Und das ist mir durch die Reflexion deutlich geworden, dass das wirklich ein Glück ist, immer wieder Menschen zu begegnen, die mich bereichert haben, die mit mir bereit waren nachzudenken, die Entwicklungsprozesse begleitet haben, die mich auch herausgefordert haben, die mich auch zur Entwicklung, sag ich mal, gedrängt haben. Und da gab es ganz verschiedene Menschen, ob das jetzt im Privaten war oder im Wissenschaftlichen oder auch in der konkreten Arbeit, zum Beispiel in der Begleitung von Menschen mit Behinderung oder Mitarbeitenden in Wohneinrichtungen, jetzt auch zu diesem Thema, immer wieder zu erleben, boah, es gibt noch so viel spannende Dinge, über die ich nachdenken kann. Es gibt noch so viel Entwicklung und auch zu erleben, dass das Freude macht. Wenn wir jetzt beim Thema Sexualität bleiben, ich finde, dass Kinder da eine besondere Herausforderung sind, dass man ständig in Entwicklungsbewegung auch bleibt. Also die haben bestimmt dazu beigetragen, dass mein Leben sich immer weiterhin entwickelt. Aber insofern gibt ja dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich hatte ein Dorf für meine Entwicklung und genieße das, dass das möglich war.
Vielen Dank, Barbara. Es ist absolut ein Lieblingsmensch im Plural gesehen, den, glaube ich, auch viele Menschen in sich tragen, dass es verschiedene Menschen gibt, die einen im Leben begleitet haben und manche Menschen in gewissen Lebensphasen wichtiger waren oder einen mehr geprägt haben. Vielen Dank, dass du diesen Gedanken auch nochmal reingebracht hast. Meline, wie sieht's mit dir aus?
Ja. Ich fand es ganz schön, gerade zuzuhören. Mir brennt noch was unter den Nägeln. Also ich finde es noch ganz wichtig zu sagen, dass ein guter Umgang mit Sexualität die beste Prävention vor sexueller Grenzverletzung ist. Also wenn ich da einen guten Umgang und professionellen Umgang finde, dann hat das ganz große Auswirkungen auf sexuelle Grenzverletzungen. Also die werden dann weniger. Und das finde ich eine ganz gute Motivation, um damit anzufangen. Also und besser gestern als morgen. Das wollte ich noch ergänzend sagen. Und mit meiner Inspiration, also wer hat mich inspiriert? Ich musste da auch viel drüber nachdenken und mir sind unterschiedliche Personen eingefallen und ich würde es gar nicht so sehr an Personen knüpfen, sondern an Begegnungen mit Personen, die mich in unterschiedlichen Phasen meines Lebens unterschiedlich geprägt, beeinflusst und begleitet haben und von denen ich immer was mitgenommen habe. Und als Kind war das sicher auch mal ein Lehrer oder auf Reisen ein Reisegefährte. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Und ein schönes Beispiel zum Schluss, das habe ich im Vorgespräch auch erzählt. Ich arbeite viel mit Jugendlichen zum Thema Sexualität auch. Und da habe ich mit einer Gruppe behinderter Jugendliche mal gearbeitet und ich habe da als Methode so ein Krabbelsack, da ist ein Lippenstift drin und ein Liebesbrief, aber auch ein Vibrator und jeder, der möchte, darf da mal reinkrabbeln und einen Gegenstand raussuchen und eine Frage dazu stellen oder eine Idee dazu teilen und das haben wir in der Gruppe gemacht und da war ein Jugendlicher dabei, der wollte nicht reingreifen, aber immer wenn da eine Person reingegriffen hat, hat er immer gesagt, Heilige Mutter Gottes, Halleluja. Und da habe ich gedacht, das ist so schön unverfälscht, diese Ehrlichkeit, dass da eine Schüchternheit oder auch eine Aufregung besteht, wie aufregend das Thema Sexualität ist. Und das habe ich irgendwie mitgenommen, dass Sexualität ein wahnsinnig aufregendes Thema ist und aufregend bleibt und dass mir da auch manchmal die Wörter fehlen und ich da auch manchmal noch aufgeregt bin und sich das auch nicht nehmen zu lassen oder cool sein zu wollen und alles wissen zu wollen und alles können zu wollen. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Haltung im Bereich Sexualität, vor allem immer neugierig zu sein. sein und zu schauen, was kommt und erstmal das so alles abzutasten.
Ja, vielen Dank ihr beiden für eure schöne Auseinandersetzung mit der Frage und auch nochmal danke für deine Ergänzung, Meline. Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angekommen, Marina. Wir haben, glaube ich, viele Aspekte aufgemacht. Wir haben gemerkt, wie vielfältig das Thema ist, dass es also nicht die Gruppe der Menschen mit Behinderung gibt, dass es nicht den Umgang mit dem Thema gibt. Und
wir haben ja auch quasi einen Ausschnitt auch hier nur behandelt. Das ist natürlich ein Thema, wir könnten wahrscheinlich einen ganzen Themenblock nur darüber sprechen und noch mehrere Folgen. Und das ist auch nochmal wichtig hier zu betonen.
Auf jeden Fall. Und ich fand, das Thema zum Thema machen ist bei mir auch hängen geblieben. Und dass sozusagen dann die Folge daraus sein kann, dass viel weniger Verkrampftheit mit dem Thema dadurch entsteht, wenn wir es zum Thema machen. Ja, fand ich eine für mich sehr auch spannende und erkenntnisreiche Folge. Marina, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe ja das schon immer wieder gesagt, ich habe mir viele Sätze aufgeschrieben. Ich habe so ein kleines Büchlein auch, also für mich selbst, wo ich dann gewisse Dinge auch aufschreibe, um auch meine Selbstreflexion auch zu erweitern. Und da ist einiges zusammengekommen, kann ich sagen, heute.
Ja, und wenn ihr euch als Einrichtung auf den Weg machen wollt, das Thema anzugehen, euch weiter zu öffnen, denn das Thema ist ja ein Thema, ja, und das gehört zu uns, dann ja, wendet euch gerne an Meline oder auch an Barbara. Die Kontaktdaten dazu bekommt ihr bei uns, schreibt uns gerne einfach an oder guckt in der Podcast-Beschreibung nach den Internetseiten der beiden und nehmt gerne mit den beiden Kontakt auf, wenn ihr Interesse habt.
Wir werden weiterhin beim Thema Sexualität bleiben, allerdings behandeln wir in der nächsten Folge, die am 16. Mai erscheinen wird, das Thema Sexualpädagogik, auch aus unterschiedlichen Facetten. Auch das Thema Diversität wird eine große Rolle spielen. Mir bleibt jetzt tatsächlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war eine große Bereicherung, mit euch zu sprechen. Ich fand es sehr angenehm und nochmal danke hierfür.
Herzlichen Dank an euch.
Dankeschön.
Das war eine tolle Folge.
Wenn euch unser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen unter transfernetzwerk.s-in. Da findet ihr auch Veranstaltungen vom Transfernetzwerk Soziale Innovation, auch Veranstaltungen der EVH und Kato. Unseren Podcast gibt es überall zu hören, wo man Podcast hören kann, Spotify, Castbox etc. Lasst uns doch gerne einen Kommentar da, das würde uns sehr freuen. Ich beende jetzt diese Podcast-Folge mit unserem Slogan, der allen HörerInnen bekannt ist. Nutzt eure Zeit sinnvoll, liebe HörerInnen. Tschüss.
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 Tschüss.